Gut, gut. Wenn du dir so vorstellst, es ist Freitagabend, hast eine anstrengende Woche hinter dir und du freust dich so einfach drauf, nur schön gemütlich daheim zu sitzen, auf dem Sofa zu sitzen, vielleicht einen schönen Film anzuschauen oder ein Buch zu lesen oder Musik zu hören oder einfach mal nichts tun, an nichts denken. Männer können das, Frauen nicht, aber Männer können das. Einfach mal an nichts denken. Ja, kannst du dich so reinversetzen? Ich glaube, das haben wir alle schon mal so erlebt, dass man sagt, jetzt endlich mal Ruhe im Schacht. Und dann passiert dieses. Ding dong. Unerwarteter Besuch. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Du kannst sagen, Licht aus, Ruhe, pssst. 5 Minuten, da wird der Besuch schon weg sein. Wenn du spontan bist, sagst du, wow, super, schön, Besuch, komm rein, herzlich willkommen. Kannst auch sagen, komm rein, herzlich willkommen, und drehst dich um zu, ein Mist, jetzt kommt ausgerechnet noch jemand hier zu Besuch. Wie auch immer, ne? Könnt euch ja selber überlegen, wie ihr selber seid, oder auch kommt auf die Situation drauf an. Stellt euch vor, es ist Freitagabend, es klingelt, 21 Uhr, du machst die Tür auf und Jesus steht vor der Tür. Wie würdest du dann reagieren? Hätte so ein Gottesbesuch, eine Gottesbegegnung Auswirkungen auf dein Leben, auf mein Leben? Oder ist es vielleicht ein Besuch wie so viele andere Besuche? Über das Thema wollen wir heute Morgen nachdenken. Wie ist es eigentlich, wenn wir eine Gottesbegegnung haben? Eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Unerwartet, vielleicht erwartet, wie auch immer. Und wir wollen uns 3 Personen aus der Bibel anschauen. Man könnte da viel mehr Beispiele nennen, aber wir haben ja nur ungefähr 30 Minuten Zeit. 3 Personen aus der Bibel, die eine Gottesbegegnung hatten und die auf ganz unterschiedliche Art und Weise darauf reagiert haben. Und ich würde gern jede Person mit einem kleinen Rätsel anfangen, sodass er nicht hier schlaft und sagt, es ist so warm, ich habe keine Lust mehr. Also, ich gebe euch mal 5 oder 4, glaube ich, Telefonjoker oder irgend sowas, oder Joker, ne? 4, 5 Joker. Die erste Person, die wir suchen, stammte von Kehat ab, einem Sohn Levis. Einer seiner Söhne war Gersom. Sein Vater war Amram, seine Mutter Jochebed. Er war mit Zippora verheiratet. Und die letzte ist, glaube ich, ganz einfach. Seine Schwester war Miriam und sein Bruder Aaron. Aaron. Wen suchen wir? Moses. Ich habe erst überlegt, gebe ich sie erst einzeln vor. Aber ich habe es jetzt anders eingestellt. Also gut, Moses. Und wir wollen uns das erste anschauen aus 2. Mose 2. Wo wir sehen, dass Moses mit Gott eine Begegnung hatte. 2. Mose 2. Gott. 2. Mose 2, Vers 23 bis Kapitel 3, Vers 10. Und da lesen wir: Lange Zeit danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Soweit mal der erste Teil. Eine ganz spannende Geschichte, eine ganz spannende Begegnung, die Mose hier mit Gott hatte. Wenn wir so die Geschichte, den Kontext uns anschauen, dann wissen wir ja, das Volk Israel war in Ägypten in Gefangenschaft. Denk so an die Geschichte von Josef, da so sind sie letzten Endes nach Ägypten gekommen. Und in Ägypten, das wissen wir, das war kein Zuckerschlecken. Das war nicht so ein Leben auf Wolke 7, alles wunderbar, alles schön, alles fantastisch. Nee, dort in Ägypten mussten sie als Sklaven arbeiten. Ganz harte Arbeit. Noch viel härter wie der Martin auf seinem Hof. Viel, viel schwerer. Sie wurden unterdrückt und sie litten da enorm unter der Unterdrückung der Ägypter. Und die Bibel sagt, dass sie jeden Tag riefen sie zu Gott, jeden Tag flehten sie Gott an, Gott, hilf uns, errette uns aus der Hand der Ägypter. Und da finde ich es so schön zu sehen, wie Gott darauf reagiert. Nicht direkt, es hat viele Jahre gedauert, aber Gott hörte ihr Flehen und Gott griff ein. Gott hörte ihr Flehen und Gott griff ein. Gott nahm sich ihrer an. Vielleicht anders, wie sie es erhofft hatten. Ich bin mir sicher, dass sie es viel früher erhofft hatten. Aber Gott griff jetzt ein zu seiner Zeit. Gott befreite sie aus der Hand der Ägypter. Und ich denke, es ist hier eine erste wichtige geistliche Lektion für uns. Gott kennt deine und meine Situation ganz genau, 100 zu 100%. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, dass Gott nicht eingreift. Vielleicht sogar, Gott hat mich vergessen. Wie steht es denn überhaupt mit der Zusage Gottes, dass er immer da sein wird? Du kannst auf dieser Zusage vertrauen. Gott hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde immer bei dir sein bis an das Ende der Tage, bis an das Ende der Welt. Deshalb die Ermutigung für uns, auch wenn du Gott nicht immer fühlst, wenn du Gott nicht immer erlebst, trotzdem ist er da. Halte fest an dieser Zusage. Gott kennt deine Situation und er wird zu seiner Zeit auch eingreifen, 100% sicher. Für Mose war es hier wieder so einer dieser langen Arbeitstage. Draußen auf dem Feld, bei seinen Schäfchen oder Schafe oder keine Ahnung, sturen Schafen oder wie auch immer. Mose war da auf dem Feld, einen Tag, den er schon 1000 Mal erlebt hat. 40 Jahre war er inzwischen in Midian. 40 Jahre sorgte er für die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro. Ich würde beinahe sagen, er war schon selber ein halbes Schaf. 40 Jahre lang. Immer wieder die gleiche Arbeit. Tag ein, Tag aus. Und während Mose da so im Schatten, die Sonne brannte herunter, können wir uns jetzt gut ja vorstellen, Mose saß da irgendwo so am Rande, im Schatten unter einem Baum, am Fuß des Bergs Horeb oder Sinai, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat. Und auf einmal war alles anders. Auf einmal steht hier, erschien ihm ganz unerwartet der Engel des Herrn. Wow, hast du sowas schon mal erlebt? Ich nicht. Dass auf einmal der Engel des Herrn erscheint. Mose sitzt da unter seinem Baum. Und wir haben es gelesen, was dann passierte. Mose hatte eine Gottesbegegnung. Er sah den brennenden Dornbusch, er wollte näher gehen. Und wir haben es ja gelesen, was dann passierte. Vollkommen unerwartet, aus dem Nichts heraus, hatte Mose eine Begegnung mit Gott. Und das hatte Auswirkungen auf den Rest seines Lebens. Es geht mir heute Morgen nicht um die Heiligkeit Gottes, da könnte man eine eigene Predigt drüber machen. Ich will auch nicht weiter darauf eingehen, was es bedeutet, dass Moses seine Schuhe, seine Sandalen ausziehen müsste, könnte man auch eine eigene Predigt drüber machen. Es geht mir auch nicht darum, dass Moses sein Angesicht bedecken musste, können wir auch eine eigene Predigt drüber machen. Mir geht es heute Morgen um diesen unerwarteten Gottesbesuch und um die Auswirkungen, die eben diese Gottesbegegnung auf das Leben von Mose hatte. Gott begegnete Mose und wir sehen, finde ich, eine beeindruckende Reaktion. Was war die Reaktion von Moses? Wer hat aufgepasst? Was sagte er? Genau, ich habe es irgendwo gehört. Hier bin ich, Herr, hier bin ich. Das war die Reaktion von Mose. Er lief nicht weg, er hatte keine Angst oder was auch immer. Er sagte, Herr, hier bin ich. Das war seine Reaktion, Vers 3 und 4. Mose war bereit, alles andere stehen und liegen zu lassen. Er wurde still in der Anwesenheit Gottes. Und Mose war bereit, auf die Stimme Gottes zu hören. Er war bereit, darauf zu hören, was Gott ihm jetzt in dieser Situation mitzuteilen hatte. Herr, hier bin ich. Das ist eine Reaktion, wenn Gott unerwartet zu Besuch kommt. Herr, hier bin ich. Muss ich auch an Jesaja denken. Jesaja kennen wir auch alle mal. Gott spricht zu ihm und antwortet Jesaja? Herr, sende mich, hier bin ich. Eigentlich genau das Gleiche. Sende mich, nicht meinen Nachbarn oder wen auch immer. Nee, hier bin ich. Wenn Gott heute Abend oder wann auch immer zu dir zu einem unerwarteten Besuch kommt, lauf dann nicht weg, hab keine Angst oder was auch immer, sondern mach so wie Mose. Werde still vor Gottes Angesicht und antworte mit den Worten, Herr, hier bin ich. Und das bedeutet eigentlich völlige Hingabe. Herr, hier bin ich. Tu mit mir, was du willst. Ich will hören, was du zu mir oder was du mir sagen willst. Und die Bereitschaft von Moses, eben genau dieses zu tun, Herr, hier bin ich, hatte große Auswirkungen auf sein Leben. Gott gab Moses den Auftrag, das Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Ich lese nochmal Vers 10 vor. Gott gibt ihm den Auftrag, geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Weil Mose eben bereit war und gesagt hat, Herr, hier bin ich, konnte Gott ihm diesen wahnsinnigen Auftrag anvertrauen. Zweites Rätsel, zweite Person, die wir suchen. Mathematik war seine Stärke, er war ein Betrüger, er war sehr reich, stinkend reich. Ein Maulbeerbaum spielte eine wichtige Rolle in seinem Leben. Er war in Flämisch, würde man sagen, so ein klein Fentsche, kleine Person. Er unternahm viel, damit er Jesus sehen konnte. Er war ein Steuerbeamter. Wen suchen wir? Genau, Zachäus. Mann, ihr habt ja gutes Bibelwissen. Nächstes Mal werden die Rätsels ein bisschen schwieriger. Zachäus, da will ich nur kurz drauf eingehen. Da habe ich vor ein paar Wochen schon mal eine Predigt drüber gehalten. Zachäus ist auch wieder so jemand, der eine Begegnung mit Gott hatte. Und da wollen wir lesen, Lukas 19, 1 bis 10. Ich habe diesen Zachäus im Kindergottesdienst geliebt. Ich fand das immer die schönste Geschichte, die es überhaupt gab auf der Welt oder gibt in der Bibel, sagen wir mal. Matthäus 19, 1 bis 10 steht, und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zachäus blieb sitzen. Okay. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19. Zachäus. Er war ein Oberer der Zöllner, wird gesagt. Ja, sozusagen könnte man sagen, der CEO der Steuerbehörde. Ganz, ganz hoher, wie sagt man, hoher, hat eine hohe Position. Nur, wenn wir das verstehen wollen, was hier passiert, müssen wir eigentlich wissen, dass die römische Regierung, die Römer in der damaligen Zeit, im ganzen Land hohe Steuern eintrieben. Und mit den Einnahmen, die sie Steuereinnahmen, unterhielten sie eigentlich das römische Reich, finanzierten sie das römische Reich. Und natürlich mussten auch die Juden Steuern bezahlen, obwohl sie natürlich dagegen waren, denn sie waren ja besetzt durch die Römer. Sie widersetzten sich immer wieder gegen die Eintreibung der Steuern, denn sie wollten auf gar keinen Fall die heidnische Religion der Römer eben mitbezahlen. Aber trotzdem, ob sie wollten oder nicht, sie mussten Steuern bezahlen. Und die Zöllner, die die Steuern eintrieben, waren darum verhasste Menschen. Niemand wollte mit ihnen etwas zu tun haben. Es waren Juden, die sich bewusst entschieden hatten, für die Römer zu arbeiten. Deshalb wurden sie als Verräter angesehen. Und weiter wissen wir, dass Zöllner ja nicht nur die Steuern eintrieben für Rom, sondern, ich weiß nicht wie viel, aber ein Teil der eingenommenen Steuern wanderte in die eigenen Taschen. Und so wurden sie natürlich reicher und reicher und sie nahmen den anderen Leuten Geld aus den Taschen und stopften es in ihre eigenen. So jemand war Zachäus. Und noch mehr, er war der Oberer der Zöllner. Er war also im Laufe der Zeit auf der Karriereleiter immer weiter raufgeklettert. Er hatte eine hohe Position inne. Und sein Reichtum hatte er durch Betrug und Ausbeutung angehäuft. Und jetzt sehen wir, dass dieser Zachäus eine Gottesbegegnung hat. Und was für eine. Als Zachäus hörte, da kommt Jesus von Nazareth vorbei. Hier durch unsere Straße. Er kommt vorbei. Dann traf er eine Entscheidung. Er wollte Jesus unter allen Umständen sehen. Sein Problem war seine Größe. Er war kleiner wie ich, er war dünner wie ich, vermute ich mal, keine Ahnung. Er war eine kleine Person. Und überall da, wo Jesus war, waren natürlich Massen Leute. Das heißt, er konnte gar nicht zu Jesus durchdringen. Und deshalb hatte er eine Wahnsinnsidee, eine grandiose Idee. Ich kletter einfach auf den Baum. Und von oben habe ich die wunderbare Sicht auf Jesus. Gesagt, getan. Und was dann passiert, da hatte er bei weitem nicht mit gerechnet. Jesus kam vorbei und Jesus sah ihn oben in dem Baum sitzen. Und Jesus sagte zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das war wieder so ein unerwarteter Besuch Gottes, eine unerwartete Gottesbegegnung. Und diese Gottesbegegnung hatte dramatische Auswirkungen auf sein Leben. Jesus kam zu Zachäus ins Haus, sie haben zusammen gegessen. Jesus hat erzählt, warum er hier auf Erden ist. Er hat das Evangelium erklärt und das hatte Auswirkungen auf sein Leben. Zum einen, er verteilte die Hälfte seines Reichtums an arme Menschen und er gab das Geld, das er durch Betrug erwirtschaftet hatte, mit Zinsen zurück. Das heißt, die Begegnung, die Zachäus mit Gott hatte, hatte ganz praktische Auswirkungen auf sein Leben. An seinen Taten sehen wir, dass Zachäus innerlich verändert war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon ganz oft Leute hören sagen, ja, ich bin auch Christ. Ja, ich gehe auch in die Kirche oder in die Gemeinde oder wohin auch immer. Aber wenn man sich dann das Leben angeschaut hat von diesen Leuten, ohne urteilen zu wollen, aber trotzdem hat man gesehen, ja, Moment, du sagst, du bist Christ, aber in deinem Leben ist da wenig oder gar nichts zu sehen. Wie kann das? Und ich denke, dass es schon ein wichtiger Punkt ist, dass man auch in unserem Leben sehen kann, dass wir Christen sind. Wir können jetzt sagen, wir sind Christen und wir leben unser altes Leben weiter, so wie vorher. Paulus sagt auch, oder andere Leute in der Bibel sagen, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Ja, wir sind anders, weil wir Jesus kennengelernt haben. Und es kann nicht sein, dass wir weiter in Sünde wandeln und gleichzeitig sagen, wir sind Christen. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und das war, was Zachäus erlebt hatte in seinem Leben. Er hatte eine Begegnung mit Jesus und es veränderte sein Leben komplett. Er, der vorher auf Reichtum aus war, Er, der möglichst viel Geld anhäufen wollte, für ihn war das Geld auf einmal nicht mehr wichtig. Er verteilte es, er gab es zurück. Andere Prioritäten in seinem Leben. Das heißt, wenn Jesus bei dir zu Besuch kommt, wenn du eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott hast, ist die Frage, bist du dann bereit zu handeln wie Zachäus? Bist du bereit, dein Leben im Licht Gottes zu prüfen? Und wenn es notwendig ist, auch zu verändern? Ich könnte jetzt hier einige Beispiele nennen, aber ihr wisst ja selber auch, was es so alles gibt. Das heißt, wenn wir die Theorie des Wortes Gottes nicht in die Praxis unseres Lebens umsetzen, dann sind wir eigentlich keinen Deut besser als die Pharisäer. Und zu denen hat Jesus gesagt, ihr Heuchler. Vielleicht müssen wir sogar, wenn wir uns das Beispiel von Zachäus anschauen, Menschen um Vergebung bitten, die wir verletzt haben durch unsere Worte, durch unsere Taten. Vielleicht müssen wir sogar Geld zurückgeben, das wir durch Betrügereien und Lügen eingenommen haben. Ich habe diese Woche noch in einem Andachtsbuch gelesen von Joyce Meyer, die hat gesagt, wo sie zum Glauben gekommen ist und in den Dienst treten wollte, ist bei ihr wieder was in Gedanken gekommen, dass sie früher irgendwann mal Geld gestohlen hat auf ihrer Arbeit. Lang bevor sie Christ wurde. Und das hat sie nicht losgelassen. Und sie wollte, gerade stand am Anfang ihres Dienstes und Gott hat das wieder in ihr Gedanken gebracht. Und sie war bereit, zu ihrem alten Chef zu gehen und zu sagen, du, ich habe damals, keine Ahnung wie viel, stand da drin, die und die Summe geklaut, ich möchte sie zurückgeben und ich möchte um Vergebung bitten. Das bedeutet es. Und wenn Gott zu dir redet und dir zeigt, da ist dein Leben nicht gut, da wandelst du in Sünde, da lebst du in Sünde, dann gibt es nur eine Entscheidung. Entweder du hörst auf und sagst, du bist Christ und du willst Jesus folgen, oder du veränderst dein Leben. Es ist schwarz oder weiß. Es gibt keine Grauzone in dem Punkt. Und das war, was Zachäus auch erlebt hat. Zachäus, er bekam unerwarteten Besuch von Jesus und diese Gottesbegegnung hatte unglaubliche Folgen auf sein weiteres Leben. Er kam zur Einkehr, er tat Buße und sein Leben und seine Einstellung änderte sich komplett. Drittes und letztes Rätsel. "65 Meter und 12 Uhr mittags" ist nicht, spiel mir das Lied vom Tod. Kein Wein, sondern Wasser. Nicht Jerusalem, sondern Sichar. Besuche eine Person, die einen sehr, sehr schlechten Ruf hatte. Sie war 5-mal verheiratet und jetzt lebte sie in wilder Ehe zusammen. Und wie geht's? Ja, genau. Die Samariterin, die samaritanische Frau. Und da lesen wir, wir lesen nicht alles, weil es von der Zeit her nicht reicht, nur 3 Verse aus Johannes 4. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ganze Kapitel daheim heute noch durchlesen. Ich lese die Verse 5 bis 8. Da kam er, Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Soweit nun mal jetzt diesen Abschnitt. Jesus, er war unterwegs von Juda, das ist hier unten, Judäa, und er wollte nach Galiläa. Und der kürzeste Weg war gerade hoch. Es war ein Problem, da lag Samarien. Und als Jude ging man nicht durch Samarien. Nee, man machte extra einen Umweg, um ja nicht durch die Stadt, durch das Gebiet Samarien oder ja, Samaria zu gehen. Auch hier wieder gut, fragt euch vielleicht, ja wieso, warum, was ist da passiert? Geschichte, ganz kurz der Kontext, das Nordreich Israel, Israel war ja zweigeteilt, das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samarien fiel in die Hände von Assyrien. Und viele Juden wurden eben als Gefangene weggeführt in die sogenannte assyrische Gefangenschaft. Und im 2. König 17, Vers 24 lesen wir, der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvaim und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt. und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Was war hier das Problem? Die Folge dieses war, dass es Mischehen gab, dass Juden sich, dass Juden mit heidnischen Völkern oder mit heidnischen Leuten geheiratet haben, dass sie geheiratet haben und dass so ein Mischvolk entstand. Und für die reinen, für die heiligen Juden des südlichen Israels waren die Samariter daher ein Volk, das man unbedingt meiden musste. Das heißt, die Samariter wurden durch die echten Juden, sagen wir mal, bis aufs Blut gehasst, weil sie eben ihr eigenes Volk verraten haben, durch eben die Ehen oder durch die Mischehen einzugehen mit diesem heidnischen Volk. Das heißt, die echten Juden aus dem Süden vermieden also jeden Kontakt mit Menschen aus Samarien und es ging sogar so weit, dass sie lieber einen großen, langen Umweg in Kauf nahmen, als eben geradeaus durch Samarien zu reisen. Wenn wir hier auf unseren Abschnitt schauen, in Johannes 4, dann sehen wir, dass Jesus wieder einmal so die allgemeinen Regeln durchbrach. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, sehen wir, dass er immer wieder die gesellschaftlichen und auch die religiösen Barrieren, die sich so im Laufe der Zeit angehäuft haben, durchbrach. Was sehen wir hier bei Jesus in Johannes 4? Zum einen, er reiste durch Samarien. Er nahm nicht den Umweg, sondern er reiste durch Samarien als Jude. Eigentlich unvorstellbar. Das Zweite, was wir bei Jesus sehen, er sprach auf einem öffentlichen Platz mit einem Samariter. Und dazu noch mit einer Frau. Unvorstellbar. Und das sehen wir auch an der Reaktion der Jünger, die haben wir jetzt nicht gelesen, die Jesus Verhalten doch ja eher kritisch sahen. Vers 27 steht das. Jesus reiste durch Samarien, er sprach auf einem öffentlichen Platz mit einem Samariter und auch noch mit einer Frau. Und die Frau, mit der Jesus sprach, war dann auch noch eine Frau, die einen sehr schlechten Ruf hatte. 5-mal war sie verheiratet gewesen und jetzt lebte sie in wilder Ehe zusammen. Keiner sich selbst respektierender jüdischer Mann würde in dieser Situation mit dieser Frau sprechen. Und schon gar nicht am helllichten Tag. Jesus durchbrach die durch Menschen aufgebauten Grenzen, gerade weil er zeigen wollte, dass das Evangelium für jeden einzelnen Menschen gilt. Jesus wollte zeigen, dass er für alle Menschen gekommen ist. Wenn wir das Ganze aus der Sicht der Frau anschauen, diese Samariterin, diese Frau mit, sagen wir mal, zweifelhaften Ruf, dann war diese Gottesbegegnung, die sie hatte, ziemlich gewöhnungsbedürftig. Sie ging mittags um 12 zum Jakobsbrunnen, um Wasser zu holen. Normalerweise taten die Frauen das nicht mittags um 12, viel zu heiß. Klar, logisch, wer geht schon mittags um 12 so einer schweren Arbeit nach? Normalerweise machte man das nicht in der prallsten Mittagshitze. Normalerweise wartete man bis zum frühen oder vielleicht sogar späten Abend, wenn es etwas kühler wurde. Aber diese Frau kam mittags um 12 in der dicksten Hitze. Und das tat sie, gerade weil sie so einen schlechten Ruf hatte. Sie wollte nicht gesehen werden. Sie wollte keine anderen Menschen sehen. Wahrscheinlich war sie die schiefen Blicke der anderen schon gewöhnt. Und das wollte sie vermeiden. Der Jakobsbrunnen lag im Gebiet, das ursprünglich Jakob gehörte. Und der Brunnen war selbst ungefähr 65 Meter tief. Deswegen am Anfang 12 Uhr mittags 65 Meter tief. Und die Frau ging dahin und sie hatte nicht erwartet, hier jemanden um die Mittagszeit zu begegnen. Und ganz sicher keinen Juden. Und durch diesen unerwarteten Besuch, könnte man das nennen, durch diese Gottesbegegnung, veränderte ihr ganzes Leben. Wir sehen, dass Jesus mit ihr spricht. Und was machte er deutlich? Er machte den Unterschied deutlich zwischen normalem Wasser, sie war ja gekommen, um Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen, und dem lebendigen Wasser, nämlich Jesus Christus selber. Und Jesus sprach ganz konkret ihre persönliche Situation an. 5-mal, sagt er, warst du verheiratet. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Wilde Ehe. Wir wissen, dass Frauen in der damaligen Zeit, wir können die Situation nicht mit heute vergleichen, Frauen in der damaligen Zeit hatten eigentlich ein ganz anderes Standing, ein ganz anderen Standing wie heute, in der heutigen Zeit. Ganz oft war es so, dass Frauen, und es gibt sogar eine ganz bestimmte, eine ganz strenge Schule in der damaligen Zeit, wenn die Frau gekocht hat und das Essen war angebrannt, war das schon ein Grund für den Mann, um zu sagen, ich lasse mich scheiden. Ja, Wahnsinn, oder? Wenn das Essen angebrannt war und der Mann sagt, dann war es ein Grund für ihn, um sich scheiden zu lassen. Unvorstellbar. Das heißt, wenn man uns das so vor Augen hatte, welche Position Frauen in der damaligen Zeit hatte, dann war es sehr wahrscheinlich so, dass diese Frau zwar 5-mal verheiratet war, aber dass es nicht unbedingt ihre Schuld war. Ja, es kann sein, es steht hier nicht ganz genau, aber es kann sein, dass sie selber 5-mal verstoßen wurde von ihrem Mann. Kein wirklich angenehmes Leben. Ihr Ruf war ziemlich ramponiert. Und jetzt lebte sie mit einem Mann in einer wilden Ehe zusammen. Auch was Gott nicht will natürlich und was Gott nicht wollte. Die Auswirkungen der Gottesbegegnung im Leben dieser Frau waren enorm. Sie hörte das Evangelium, sie kam zum lebendigen Glauben an Christus und in ihrer Begeisterung lief sie in die Stadt und erzählte jedem, den sie traf, von ihrem Erlebnis mit Jesus. Erinnert euch, vorher hat sie Angst gehabt. Mittags ging sie zu dem Brunnen, um ja von keinem gesehen zu werden. Jetzt hatte sie eine Gottesbegegnung, sie hat Jesus Christus kennengelernt und jetzt war es ihr egal. Sie lief hin und jedem, den sie traf, erzählte sie von ihrem Erlebnis mit Jesus Christus. Vers 29 und 30 steht, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm, Vers 29 bis 30. Das heißt, die Begegnung, die diese Frau mit Gott hatte, diese Gottesbegegnung, hatte unglaubliche Auswirkungen auf ihr Leben. Zum Schluss. Wir haben heute gesehen 3 Beispiele von Gottesbegegnungen. Ich kann sie direkt schon alle zeigen. Mose sagte, Herr, hier bin ich. Völlige Hingabe. Zachäus wurde in seinem Herzen verändert und das wurde durch seine Taten sichtbar. Und die Samariterin wurde durch Jesus angenommen, trotz aller Barrieren. Und das hatte zur Folge, dass sie allen von Jesus erzählte. Die Frage ist, wenn Jesus heute Abend oder wann auch immer bei dir unerwartet zu Besuch käme, welche Auswirkungen hätte das auf dein persönliches Leben? Bist du bereit zu hören, was Gott dir sagen will? Bist du bereit, vielleicht Buße zu tun, wenn Gottes Wort dir wie ein Spiegel Dinge aufzeigt, die nicht gut sind? Und bist du bereit, anderen Menschen von den Dingen zu erzählen, die Jesus in deinem Leben getan hat? Ich wünsche uns allen regelmäßig solche Gottesbegegnungen, dass wir Gott von ganz nah erfahren und das hat Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir bereit sind, darauf einzugehen. Amen.